NDR Info. Themen des Tages.
Bundeskanzler Scholz hat eine Regierungserklärung abgegeben, denn morgen und übermorgen findet in Brüssel ein EU-Gipfel statt. Mit welcher Haltung er anreist und mit den Kollegen und Kolleginnen vor Ort debattieren will, das hat er im Bundestag verdeutlicht. Aber Scholz hat nicht zu allen Themen gesprochen. Sicherheitspaket, ja oder nein? Am Freitag soll der Bundestag entscheiden. Und es gibt auch in der SPD einige Zweifler. Und deutsche Fußballtrainer für andere Nationalmannschaften hat es durchaus schon gegeben. Jürgen Klinsmann in den USA, Ralf Rangnick in Österreich, Otto Rehhagel in Griechenland. Ab Januar ist Thomas Tuchel National Coach in England. Wir fassen seine erste Pressekonferenz zusammen. Ich bin Birgit Langhammer. Willkommen zur kommenden halben Stunde. Die weitere Unterstützung der Ukraine, die weitere Zusicherung von Waffen für Israel. Bundeskanzler Scholz hat in seiner Regierungserklärung heute durchaus über Außenpolitik gesprochen. Angekündigt waren aber auch Einschätzungen zum bevorstehenden Europäischen Rat und dort steht Migrationspolitik auf der Eins. Doch die ließ der Kanzler aus. Er sprach stattdessen noch mehr über innenpolitische Themen. Dagmar Pepping über die Punkte, die Kanzler Scholz wichtig waren, aber auch worüber er besser nicht gesprochen hat.
Olaf Scholz hatte sich für seine Regierungserklärung klar etwas vorgenommen.
Deshalb hier ein paar klare Aussagen. Und deshalb muss es eine große Klarheit geben. Und deshalb will ich ganz klar sagen.
Beispielsweise, dass die Politik um jeden Industriearbeitsplatz in Europa und Deutschland kämpfen müsse. Nötig sei eine neue industriepolitische Offensive, so Scholz. Und deshalb werde er noch in diesem Monat Unternehmensvertreter, Gewerkschaften und Verbände zu einem Gipfel einladen.
Und das, was dabei rauskommt, werde ich diesem Parlament vorschlagen, auch auf den Weg zu bringen, damit es vorangeht in Deutschland.
Unterhaken statt nörgeln lautete die Botschaft des Kanzlers in Richtung von Oppositionsführer Friedrich Merz.
Respekt vor denen, die arbeiten, heißt übrigens nicht, dass man sie alle jeden Morgen einmal als faul beschimpft, wie das in der Union offenbar Mode geworden ist. Herr Merz kann gar nicht aus dem Bett steigen, ohne einmal zu sagen, hier wird zu wenig gearbeitet.
Während sich Merz betont lässig in seinem Stuhl zurücklehnte, bekam der kämpferische Klarheitskanzler während seiner 30 Minuten am Rednerpult zunehmend rote Ohren. Klare Aussagen auch zu den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten. Neben der Wettbewerbsfähigkeit Europas und der Migration ebenfalls wichtige Themen beim EU-Gipfel. Israel müsse in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. Deshalb liefere Deutschland Waffen und Rüstungsgüter.
Es gibt Lieferungen und wird auch in Zukunft weitere Lieferungen geben. Darauf kann das Land Israel sich immer verlassen.
Unterstützung auch für die Ukraine, die auf den dritten Kriegswinter zugeht.
Diese Zeitenwende braucht eine klare, feste Antwort. Wir unterstützen die Ukraine und werden das so lange tun, wie das notwendig ist.
Darüber wird der Kanzler am Freitag auch mit US-Präsident Joe Biden sprechen, wenn der nach Berlin kommt. Ein Gespräch mit Wladimir Putin über eine gerechte Friedenslösung, dazu sei er ebenfalls bereit. Wir müssen mehr tun, drängte Friedrich Merz den Kanzler.
Sie sind auch persönlich mit Ihrer Haltung dafür verantwortlich, dass die Ukraine gegen Putin mit einer Hand auf dem Rücken kämpfen muss. Das geht so nicht weiter.
Zudem warf Merz Scholz vor, er habe kein Wort zum Thema Migration gesagt.
Gehört haben wir eine vorgezogene, fast schon verzweifelte Wahlkampfrede eines Bundeskanzlers, der mit dem Rücken zur Wand und den Füßen am Abgrund steht.
Deutschland sei das einzige Land auf dem EU-Gipfel, das seit 2 Jahren in der Rezession stecke. Katharina Dröge, die Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion, warf Merz wiederum Angstmacherei vor.
Sie schüren ganz bewusst Sorgen vor der Zukunft. Sie wollen, dass die Menschen denken, dass durch Veränderung alles schlechter wird.
AfD-Partei- und Fraktionschef Tino Chrupalla beklagt in seiner Rede eine Spirale schlechter Politik.
Tun Sie unseren Bürgern und Deutschland den Gefallen. Korrigieren Sie offensiv und sofort Ihren Kurs oder machen Sie endlich den Weg frei.
Auf baldige Neuwahlen hofft auch Sarah Wagenknecht, die Vorsitzende des BSW. Sie war sich mit Chrupalla in noch einem Punkt einig. Keine Waffenlieferungen Deutschlands in die Ukraine oder nach Israel. FDP-Fraktionschef Christian Dürr bezeichnete AfD und BSW empört als Achse Moskau-Teheran.
Über die heutige Regierungserklärung berichtete Dagmar Pepping. Nach dem Messerangriff auf dem Stadtfest von Solingen hat sich die Koalition auf ein Sicherheitspaket verständigt. Mit diesem Gesetzespaket wird zum Beispiel ein allgemeines Verbot von Messern auf öffentlichen Veranstaltungen eingeführt. Der Bundestag hat die Abstimmung darüber für Freitag auf die Tagesordnung gesetzt. Es regt sich aber Widerstand bei der SPD. Steht das Paket damit also auf der Kippe? Philipp Eckstein zur aktuellen Debatte und zum Inhalt des geplanten Sicherheitspakets.
Das sogenannte Sicherheitspaket umfasst im Kern drei Bereiche. Erstens, das Waffenrecht soll verschärft werden. Insbesondere soll es mehr Messerverbotszonen geben. Zweitens, die Sicherheitsbehörden sollen mehr Befugnisse erhalten, etwa für anlasslose Kontrollen, um Messerverbote durchzusetzen. Zudem sollen sie bei Ermittlungen zu besonders schweren Straftaten mit Einschränkungen auch biometrische Daten auswerten dürfen, etwa zur Gesichtserkennung. Und drittens, sogenannte Dublin-Flüchtlinge, die bereits in einem anderen europäischen Staat registriert wurden, sollen in Deutschland keine Sozialleistungen mehr erhalten. Und zwar, sobald klar ist, dass sie in das Land reisen könnten, wo sie zuerst als Flüchtling registriert wurden.
Das ist ein großes, weites Paket,
sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Sie begrüßte am Wochenende die Einigung von SPD, Grünen und FDP. Die drei Ampelpartner hatten den Gesetzentwurf der Regierung noch an einigen Stellen überarbeitet und geändert.
Das nimmt nicht die Schärfe dieses Gesetzes,
sagt dazu Innenministerin Faeser. Grundsätzlich anders sehen das CDU und CSU. Für sie war das Sicherheitspaket von Anfang an zu klein geraten. Jetzt sei es nur noch
ein kleines Paketchen,
sagt der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion Alexander Throm.
Und dieses Paket ist nahezu wirkungslos. Deswegen werden wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion dieses Sicherheitspaket ablehnen.
Die AfD spricht von einer Luftnummer und die Linke lehnt das Sicherheitspaket als zu weitreichend ab. Und damit ist klar, SPD, Grüne und FDP brauchen bei der Abstimmung am Freitag im Bundestag eine eigene Mehrheit. Doch steht die? Ja, sagt Sebastian Hartmann, Innenpolitiker der SPD.
Dass es dazu Diskussionen gab, ist selbstverständlich, aber das Gesetz wird mit klarer Mehrheit beschlossen. Es wird Gesetzeskraft erlangen.
Doch daran gibt es zumindest leichte Zweifel. Denn bei einer Probeabstimmung in der SPD-Fraktion sollen 20 bis 30 Abgeordnete Unmut signalisiert haben. Bundeskanzler Olaf Scholz soll daraufhin indirekt mit der Vertrauensfrage gedroht haben. So berichten es mehrere Medien.
Nein, damit hat er nicht gedroht,
sagt SPD-Generalsekretär Matthias Mirsch in der ARD-Sendung Maischberger.
Aber es war eine durchaus lebendige Diskussion.
Bei der Regierungserklärung im Bundestag sagt Kanzler Scholz dazu nichts.
Kein einziges Wort.
Für Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz ist das eine Steilvorlage. Dass die SPD ein Androhen der Vertrauensfrage bestreite,
ist doch genau der Beweis dafür, dass es stattgefunden hat. Es hat stattgefunden.
Auch bei der FDP soll es in der Fraktion noch Kritik am Sicherheitspaket geben. Und bei den Grünen denken offenbar, wie bei der SPD, mehrere Abgeordnete darüber nach, mit Nein zu stimmen. Deren innenpolitische Sprecherin Lamia Kador sagt,
ich gehe schwer davon aus, dass die Mehrheit der Grünen-Fraktion steht tatsächlich.
Am Freitag wird sich zeigen, ob das stimmt. Die Abstimmung im Bundestag soll namentlich erfolgen.
Soweit Philipp Eckstein. Und darüber habe ich vorhin auch mit Dirk Wiese gesprochen, SPD-Fraktionsvize, und ihn gefragt, wie viele Abweichler sind es denn jetzt konkret in der SPD, oder anders, wie sicher wird das Paket von Seiten der SPD am Freitag verabschiedet werden?
Das Sicherheitspaket wird am Freitag eine breite Zustimmung kriegen. Es ist durch die Änderungsanträge, die wir jetzt gerade in durchaus intensiven Verhandlungen in der Koalition auf den Weg gebracht haben, wirksam. Es ist rechtssicherer geworden und am Ende macht es die Bundesrepublik Deutschland sicherer. Und von daher nochmal, es wird eine breite Zustimmung in der SPD-Bundestagsfraktion geben.
Heute hat es ja auch nochmal eine Innenausschusssitzung gegeben. Sind Sie da auch nochmal vor allem auf die Union auch zugegangen? Gab es nochmal wirklich nennenswerte Veränderungen?
Naja, die Union kam heute mit Geschäftsordnungsdebatten und etwas abstrusen Vorwürfen in dieser Innenausschusssitzung. Das hatte mich ehrlicherweise schon sehr überrascht, insbesondere als sie sich dann nochmal zu Beratungen zurückziehen wollten und einige der Vertreter sich nicht für Beratungen zurückgezogen haben, sondern draußen mit der Presse sprachen. Das fand ich schon etwas unwürdig, was die Opposition da aufgezogen hat. Ich kann eigentlich der Opposition nur empfehlen und gerade der CDU/CSU dem Sicherheitspaket zuzustimmen, weil das Sicherheitspaket nochmal dieses Land sicherer macht. Und das ist ja eigentlich auch etwas, was ein Anliegen der CDU sein sollte.
Erstmal, wenn wir zeitlich zurückgehen, sollte ja eigentlich auch Unterstützung von Seiten der Union kommen für das Sicherheitspaket. Jetzt hören wir, es geht der CDU/CSU nicht weit genug. Aber wenn man nur mal rein nach den Zahlen geht, würde es ja auch so reichen für eben alle Stimmen der Ampelkoalition. 49 Abweichler könnte man sich so auch noch leisten. Sie haben für die SPD schon gesagt, da steht es. Aber ist denn Kritik nicht vielleicht doch auch berechtigt oder ist nicht auch, wenn die Jusos damit Bauchschmerzen haben, das auch zu akzeptieren?
Naja, es hat ja auch Kritik an der Ursprungsfassung des Sicherheitspaketes gegeben, so wie es den Deutschen Bundestag erreicht hat. Und wir haben dann auch nochmal eine Fachanhörung durchgeführt mit Expertinnen und Experten. Und deren Kritik, aber auch deren Hinweise haben wir sehr ernst genommen. Und darum gibt es ja nochmal umfangreiche Änderungsanträge in den Bereichen Migration, den Fragen der Befugnisse für die Sicherheitsbehörden, aber auch beim Waffenrecht. Von daher, dieses Gesetz verlässt den Deutschen Bundestag nicht so, wie es hineingekommen ist. Wir sind auch den Hinweisen und durchaus den kritischen Stimmen in Bezug auf die Rechtssicherheit weit entgegengekommen. Und nochmal, darum halte ich dieses Gesetz am Ende auch für zustimmungsfähig.
Aber die Jusos haben Sie damit ja noch nicht mit im Boot.
Wir haben auch in der Fraktion Kolleginnen und Kollegen, die im Juso-Alter sind und die am Ende auch zustimmen werden. Von daher gibt es auch in der jungen Generation durchaus unterschiedliche Stimmen zu diesem Sicherheitspaket. Ich spreche auch mit vielen, die sagen, das ist richtig, das ist notwendig, um auch die Sicherheit im Land zu verbessern, insbesondere was den ganzen Bereich des Waffenrechts angeht. Von daher, ja, da gibt es noch kritische Stimmen, aber es gibt auch viel Zustimmung.
Nun ist das ja ein Thema, Herr Wiese, das nicht nur in der Bevölkerung sehr unterschiedlich eingeschätzt wird, sondern eben auch in der SPD, Sie haben es angesprochen. Wie sehr belastet das denn jetzt die Stimmung in der Fraktion?
Das belastet die Stimmung in der Fraktion nicht. Wir diskutieren hinter verschlossenen Türen sehr offen über die Punkte. Das haben wir im Laufe dieses Gesetzgebungsprozesses auch gemacht. Das ist auch üblich in Gesetzgebungsverfahren, dass nicht etwas genauso den Bundestag verlässt, wie es von der Regierung hineingegeben worden ist. Es ist ja auch gerade der Auftrag des Parlaments, Gesetze auch noch besser zu machen. Das ist hier jetzt erfolgt und von daher nochmal, das wird eine breite Zustimmung geben, weil dieses Gesetz jetzt wirklich wirksam und rechtssicher ist.
Und dennoch, das ist der Punkt, ich glaube, wo ich so hartnäckig bleibe, weil wir eben gehört haben, dass der Juso-Vorsitzende ja auch Kanzler Scholz direkt angreift. Wir hören jetzt aus der FDP vom Generalsekretär, Scholz müsse seine Partei in den Griff bekommen. Also von außen betrachtet klingt es noch nicht so, als wäre das Ganze am Freitag abgehakt.
Von innen betrachtet wird dieses Sicherheitspaket allerdings am Freitag dem Deutschen Bundestag passieren. Das ist immer so, der ein oder andere meldet sich von außerhalb zu Wort, ohne vielleicht im Gesetzgebungsverfahren irgendwie mitgewirkt zu haben. Nochmal, wir sagen ganz klar, dieses Sicherheitspaket ist wichtig, es ist notwendig und der Deutsche Bundestag hat das jetzt auch in den Verhandlungen besser gemacht und rechtssicherer gemacht. Von daher, das wird am Freitag den Deutschen Bundestag passieren.
Sagt Dirk Wiese, SPD-Fraktionsvize im Bundestag und das Ergebnis dann am Freitagvormittag. Ja, und auch wenn Kanzler Scholz heute nicht über Migrationsthemen sprechen wollte in der Regierungserklärung, wir tun es jetzt. 16 Flüchtlinge haben versucht, über das Mittelmeer nach Italien zu gelangen. Sie sind aufgegriffen worden von den italienischen Behörden und jetzt weitergeleitet nach Albanien. Diese Geflüchteten sind also die ersten, deren Asylanträge nicht in einem EU-Land bearbeitet werden, sondern in einem Drittstaat. Und nur wenn der Antrag positiv ausfällt, können sie nach Italien einreisen. Ansonsten ist Albanien für ihre Rückführung zuständig. Bevor wir dazu gleich Einschätzungen eines Migrationsexperten hören, berichtet Wolfgang Fichtel über den heutigen Tag.
Die 16 Flüchtlinge haben nur ein paar Meter auf albanischem Boden runter von der Libra, dem italienischen Marineschiff, das sie die letzten 50 Stunden vom Mittelmeer irgendwo vor der italienischen Insel Lampedusa nach Nordalbanien gebracht hat, in den kleinen Hafen von Gjongin. Ein paar Meter und die 16 sind, juristisch gesehen, in Italien. Und zwar in der ersten Station des neuen italienischen Asylaufnahmezentrums, das erste, das nicht in Italien steht, sondern in einem Drittland. Albanien in diesem Fall, an der gegenüberliegenden Adriaküste, vor allem aber nicht auf dem Gebiet der Europäischen Union. Die 16 Männer, 10 aus Bangladesch, 6 aus Ägypten, werden von italienischen Offizieren in den Aufnahmehotspot im Hafen begleitet. Bürocontainer. Italienische Beamte warten hier auf sie, versuchen die Neuangekommenen zu identifizieren. Sie werden registriert, ärztlich untersucht. Hier können sie ihren Antrag auf Asyl stellen, in Italien. Hier beginnt das Verfahren für die 16 Männer, die eigentlich direkt nach Italien und damit in die Europäische Union wollten, aber auf hoher See, also noch außerhalb der italienischen Hoheitsgewässer, gestoppt wurden von der italienischen Küstenwache. Nur die, die nicht weitergekommen sind, dürfen nach Albanien gebracht werden, steht im Vertrag Albaniens mit Italien. Außerdem nur Männer, keine Frauen, keine Kinder, keine Kranken, keine Folteropfer. Keine Flüchtenden aus Ländern mit hoher Anerkennungsquote, aus Syrien zum Beispiel. Aus Bangladesch und Ägypten aber schon. Die Türen der ersten Station in Albanien werden geschlossen. Vermutlich verbringen die 16 auch ihre erste Nacht hier. Keine Stellungnahme der italienischen Behörden, auch nicht der albanischen. Nichts Offizielles heute. Nur der Beginn eines Experiments. Der Versuch, einen, Zitat, innovativen Weg zur Bekämpfung illegaler Migration zu gehen, wie Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sagt. Ein Experiment, interessiert beobachtet auch von den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, die sich, Zufall oder nicht, morgen in Brüssel zusammensetzen. Ihr Thema: Migration.
Soweit Wolfgang Fichtel und wir vertiefen das Thema mit dem Migrationsexperten Gerald Knaus. Er ist Mitbegründer und Vorsitzender der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative und hat unter anderem den Flüchtlingsdeal zwischen Deutschland und der Türkei mitverhandelt. Ihn habe ich gefragt, 16 Männer, das klingt noch nicht nach viel und dennoch, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat das als interessanten Weg bezeichnet. Ist Albanien damit jetzt Vorbild für andere EU-Staaten?
Also wir müssen unterscheiden zwischen der Theaterpolitik, also dass jetzt die gesamte Medienwelt auf 16 Leute blickt und Albanien im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, und dem, was hier wirklich passiert. Wir hatten in der letzten Woche fast 2000 Menschen, die nach Italien kamen. Wir haben überhaupt keine klare Idee, was passieren wird, wenn die italienischen Asylbehörden, die ja in Albanien vor Ort sind, mit dem Asylverfahren fertig sind und sagen, okay, diese Menschen aus Bangladesch bekommen keinen Schutz. Denn die Schlüsselfrage, Italien ist ja zuständig für die Personen, wie Rückführungen dann funktionieren sollen, die aus Italien derzeit nicht funktionieren, die hat niemand geklärt. Also in wenigen Wochen, glaube ich, werden wir auf das, was jetzt passiert, ganz anders blicken und erkennen, dass das ein relativ aufwendiger Versuch war, eine Lösung zu suggerieren, ohne eine wirkliche Lösung zu haben. Denn es wird weder die irreguläre Migration reduzieren über das Mittelmeer, noch zu mehr Rückführungen in die Herkunftsstaaten führen. Und dann stellt sich die Frage, was soll das Ganze?
Jetzt hören wir schon, Sie sind da sehr skeptisch. Vielleicht bleiben wir dann auch gleich noch bei der Kritik, die es vorab jetzt auch schon gibt von Menschenrechtsorganisationen. Also zum Beispiel, kann wirklich auch in Albanien garantiert werden, dass da europäische Standards eingehalten werden?
Ja, das Problem ist auch, die Menschenrechtsorganisationen spielen in diesem politischen Theater die ihnen zugewiesene Rolle, nämlich bei allem, was passiert, sofort zu sagen, das ist das Ende des Asylrechts. Dass ein Europaratsmitglied wie Albanien, in dem Italien zuständig ist für die Verfahren, ein NATO-Mitglied, ein EU-Kandidatenstaat, dass der nicht in der Lage sein soll, gemeinsam mit Italien Verfahren und menschenwürdige Unterbringung bereitzustellen, das verstehe ich auch nicht. Natürlich kann man das von Albanien erwarten. Wenn Italien allerdings darauf setzt, durch Abschreckung, durch einige wenige die irreguläre Migration zu reduzieren, dann stößt man auf den Widerspruch, dass EU-Recht, Menschenrechtskonvention natürlich für Albanien als Kandidat, aber für Italien als Mitgliedstaat gelten, dass also Abschreckung eigentlich illegal ist und dass bei einer Abschreckung natürlich auch sehr, sehr bald, klar, Proteste in Italien ausbrechen werden und in Albanien sowieso. Albanien hat zugesagt, allerdings bleiben die Italiener zuständig. Und so gesehen glaube ich, dass die Kritik der Menschenrechtsorganisationen verfrüht ist, dass aber am Ende die wichtigste Kritik sein wird, es wird nichts bringen.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie halten da viel auch für Theater und das für aufgeblasen. Und trotzdem immerhin, es ist jetzt gerade wieder mal der Punkt, genauer hinzuschauen. Vielleicht können wir es so rum aber nochmal positiver drehen, weil das Klima in der EU verändert sich ja ohnehin schon. In Polen soll das Asylrecht ausgesetzt werden. Auch Tschechien fordert schnellere Abschiebung, ein härteres Vorgehen. Die Griechen wiederum sagen, wir müssen das alle einheitlich machen. Also was heißt jetzt diese Theatervorführung in Anführungsstrichen, so wie Sie sagen, aber auch für das EU-Treffen ab morgen in Brüssel?
Naja, ich glaube, das große Interesse ist, weil hier zumindest Giorgia Meloni und Italien etwas tun und da tatsächlich es sehr, sehr gute Gründe gibt, zu fordern, dass europäische Politik und auch die Mitgliedstaaten nicht nur händeringend beklagen, dass in der Asyl- und Migrationspolitik nichts funktioniert, sondern auch etwas tun. Das Problem ist, dass das eben wahrscheinlich nicht die Lösung ist, aber eine Lösung wäre es, etwa zu sagen, wir wollen sichere Drittstaatsabkommen, wie wir sie 2016 mit der Türkei hatten, die wirklich auch wirken. Also nehmen wir an, zum Beispiel, es gäbe jetzt Abkommen zwischen Italien und Bangladesch, ab einem Stichtag jeden zurückzunehmen, der in Albanien abgelehnt wird, in einem fairen Verfahren. Wenn dann tatsächlich das Signal gesendet würde, ab jetzt werden Bangladeschis von ihrer Regierung alle zurückgenommen, die irregulär ankommen, dann würde das die irreguläre Migration vielleicht reduzieren. Aber da müsste man Bangladesch etwas anbieten, etwa legale Wege. Und wenn man sagen würde, ab jetzt wird jeder, der aus Libyen nach Italien kommt, in einen sicheren Drittstaat in Afrika gebracht, wo dann der UNHCR Asylverfahren macht, dann könnte das ein Gamechanger sein, also die Situation verändern. Nur in diesem Moment müsste die EU erst ihr Recht ändern. Und das könnte sie zum Beispiel morgen beschließen, dass sichere Drittstaatsabkommen möglich werden. Solange das nicht passiert, starren alle mit Interesse oder Skepsis auf Meloni, die zumindest etwas macht. Wir werden dann in wenigen Monaten feststellen, dass es auch wenig bewirkt. Aber davon profitieren am Ende nur die Extremisten, die nämlich schon sagen, in immer mehr Ländern schaffen wir das Asylrecht doch ganz ab. Und das wäre dann tatsächlich ein desaströses Resultat für eine Wertegemeinschaft wie die EU. Also ja, man muss handeln, aber besser so, dass es auch eine Wirkung erzielt.
Meint Gerald Knaus, Mitbegründer und Vorsitzender der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung geführt. Zu unserem letzten Thema. Er ist der erste Deutsche auf der Trainerbank der Three Lions, hat aber gleich prominente Unterstützung. Prinz William schrieb auf X, er wünsche dem ehemaligen Bayern-Trainer Thomas Tuchel viel Glück und stehe hinter ihm. Er sehe spannende Zeiten auf die englische Nationalmannschaft zukommen. Klar, da gibt es schon das erklärte Ziel, auch mal einen WM-Titel zu holen. Nächste Chance 2026. Losgehen soll der Trainerjob für Tuchel im Januar. Die erste Pressekonferenz hat er heute in London gegeben und Gabi Biesinger fasst sie zusammen.
Glückwünsche vom britischen Premierminister Keir Starmer kamen schon vor der offiziellen Vorstellung durch den Fußballverband.
I know the whole house will join me in wishing the best of luck to the new England manager, Thomas Tuchel. I won't hold his old job against him, but I wish him well in the new one.
Er werde Tuchel seinen vorherigen Job Chelsea-Trainer nicht vorhalten, witzelte der Arsenal-Fan Keir Starmer im Unterhaus. Auch royale gute Wünsche begleiten Tuchel. Der Präsident des englischen Fußballverbands Prinz William und seine Frau Kate schrieben, Thomas, wir wünschen dir viel Glück, wir stehen alle hinter dir. Im Wembley-Stadion stellte der Fußballverband derweil den neuen Trainer der Presse vor. Nach freundlichem Geplänkel, dass Tuchel sich auf den neuen Job freue wie ein Teenager und dass er mit Leidenschaft ans Werk gehe, dann gleich die Frage, welche Botschaft er für jene Fans habe, die sich lieber einen Engländer für den Job gewünscht hätten.
What would your message be though to those fans who would have preferred the England team to be managed by an English coach?
Fußballverbandschef Mark Bullingham hatte sich entlocken lassen, dass man 10 Kandidaten für den Trainerjob gecastet habe, darunter auch Engländer. Tuchel antwortete gelassen, tut mir leid, dass ich nur einen deutschen Pass habe.
I'm sorry, I just have a German passport, but
ich hoffe, die Fans haben schon bisher meine Leidenschaft für die Premier League und dieses Land gespürt. Das hat für mich eine große Rolle gespielt. Ich bin stolz, diesen Job zu machen. Ich hoffe, ich kann ihnen zeigen und beweisen, dass ich Respekt für diese Rolle und dieses Land habe.
To this role and to this country.
Tuchel erklärte weiter, er wolle die positive Kultur, die sein Vorgänger Gareth Southgate im Nationalteam eingeführt habe, halten und weiterentwickeln. Ihm sei bewusst, dass die Engländer dringend auf eine neue Trophäe warten würden und er freue sich, im Januar zu starten, um den Traum, einen WM-Sieg in 2 Jahren in Amerika, wahr werden zu lassen.
I'm very excited to start this journey in January to make our dream come true in America.
Während sich Teile der rechten Presse über Tuchels Auswahl echauffieren und die Daily Mail Tuchels Verpflichtung eine Schande und unpatriotisch nennt, tauchen im Netz auch wieder unvermeidliche Clips auf, die Tuchel mit Hitlerbärtchen zeigen. Doch die meisten Schlagzeilen sind positiv, loben Tuchel als Sieggaranten und etwa die Sun schreibt, der englische Fußball sollte den explosivsten, dynamischsten, charismatischsten und schlaksigsten Trainer, der je in der Premier League für Furore gesorgt hat, wieder willkommen heißen. Beim Freizeitfußballtraining auf herbstlich feuchten Vorstadtplätzen in England gibt es Vorbehalte, aber auch Vorfreude.
He's got great potential, but from what we've seen in the clubs, he's a very shaky manager.
Er ist gut, aber emotional etwas instabil.
It's a good appointment, but you can't be German and manage England. It don't make sense.
Ein Deutscher als englischer Trainer macht irgendwie keinen Sinn.
It's time to go with someone with proven success, track record, quite exciting. Feels good to be an England fan again.
Endlich einer, der Erfolge vorweisen kann. Wieder erfreulich, England-Fan zu sein. Und manch einer streckt mit Tuchel schon die Hand aus nach dem WM-Pokal.
Next World Cup is out.
Thomas Tuchel ist als neuer englischer Nationaltrainer offiziell vorgestellt worden. Und damit enden die heutigen Themen des Tages jeden Abend neu, auch in der NDR-Info-App.